Tag und für euch Eltern und für uns natürlich, uns zum Segen. Jo, ich möchte mit euch eine längere Passage aus dem Wort Gottes teilen und ich lese nach der Übersetzung Neues Leben vor und dann wollen wir mal ins Wort Gottes reingucken, was das für uns heute Morgen bedeuten könnte. Und da steht im Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Und da erklärt Jesus ein Beispiel über das Himmelreich. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er 5 Beutel Gold, einem anderen gab er 2 Beutel und dem dritten gab er 1 Beutel, jeweils ihrer Fähigkeit entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der die 5 Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den 2 Beuteln machte sich ebenfalls sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der dritte jedoch, der einen Beutel Geld bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er 5 Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir 5 Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lasst uns miteinander feiern. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die 2 Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir 2 Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Dann kam der Diener mit dem 1 Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nimm diesen Diener das Geld weg und gib es dem mit den 10 Beuteln Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun wirf diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Es ist eine lange Passage hier aus dem Wort Gottes. Ihr dürft es gerne zu Hause nochmal nachlesen, auch in den verschiedenen Übersetzungen. Aber wir wissen, die Bibel spricht sehr viel über dieses Thema, wie Haushalterschaft, wie gehe ich um mit meinen Finanzen, wie gehe ich um mit dem, was Gott mir anvertraut hat, wie gehe ich um mit meinen Talenten und mit meinen Gaben. Und in Vers 29 haben wir so eine Kernaussage gelesen. Da sagt Jesus der Zuhörerschaft, wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und dieses Zitat finden wir insgesamt 4-mal im Wort Gottes. Und was wir wissen dürfen, sollen und dürfen, ist, Jesus hat es nie im Sinne von materiellen Gütern verstanden. Und es wäre auch nicht richtig, wenn man Jesus mit dieser Aussage unterstellen will, dass er irgendein kapitalistisches System befürworten würde. Wie gesagt, mit materieller Bereicherung hat dieses Gleichnis primär nichts zu tun. Überhaupt nicht. Es geht darum, und da möchte uns das Wort Gottes sehr ermutigen, mit dem von Gott Anvertrauten richtig umzugehen. Gott gehört alles, wir sind nur seine Verwalter. Und es geht heute Morgen auch nicht nur darum, den Teil zu hören, wo es um den Diener geht, der das Anvertraute genommen hat, den Beutel mit dem Gold, und es vergraben hat. Sein Problem war ja eigentlich, dass er mit dem, was sein Herr ihm anvertraut hat, nichts getan hat. Doch, hat es vergraben. Und er hat eigentlich nur Ausrede gehabt, warum er es nicht angelegt hat. Aber wir können genauso mit diesen zwei ersten Dienern motiviert werden. Diese beiden ersten Diener erkennen, wer ihr herrscht. Sie wollen mit dem, was Gott ihnen anvertraut hat, gut und treu umgehen. Und beide haben sich gesehen, dass sie die Beschenkten sind. So wie jetzt Simona und Samuele mit ihrem Kind beschenkt worden sind und Robert und Sabrina beschenkt worden sind über ihr Kind. Das haben die beiden Diener verstanden, die ihr Geld, die ihr Beutel Gold angelegt haben. Die haben sich als Beschenkte gesehen. Und was wir in der Geschichte auch lernen dürfen und können, ist natürlich, das war gerecht verteilt. Ein Diener bekam 5, ein anderer 2 und der ein Dritter ein Beutel Gold, so wie wir es gelesen haben. Das scheint auf den ersten Blick ungerecht zu sein. Wie hat der Herr jetzt das gemacht? Du kriegst, können wir mal abziehen, du kriegst 5, du kriegst 3, du kriegst 1. Also wie würden wir uns da fühlen, wenn ich jetzt die Mitarbeiter von der Gemeinde was anvertrauen würde und sagen, du kriegst 5, du kriegst 3 und du kriegst 1, dann würde der eine sagen, wo ein kriegt, ja warum kriege ich nur 1, ich bin doch genauso viel, mach doch genauso viel wie die anderen. Wie können wir das jetzt verstehen? Wäre das gerecht? Aber ich glaube, wir dürfen das Prinzip von Jesus hier verstehen. Warum bekommt der eine mehr als die anderen beiden zusammen? Aber wir müssen verstehen, dieser Beutel Gold oder diese Beutel Gold, die sie bekommen haben, in der alten Übersetzung steht Talente, das war nicht Lohn, sondern sie sollten diese Beutel Gold verwalten. Die waren immer noch Eigentum ihres Herrn. Das war nicht Lohn für irgendeine Arbeit oder das war auch nicht gedacht für den persönlichen Gebrauch, sondern sie sollten mit dem Gold, das ihnen ihr Herr anvertraut hat, was machen. Und das finde ich jetzt das Spannende an der Geschichte. Und man muss bei der Verteilung von diesen Gütern eines berücksichtigen. Das lesen wir in Vers 15. Er gab jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Spannend, oder? Wenn wir es verstehen, es geht nicht um Lohn, sondern etwas, was ihnen der Herr anvertraut hat, dass sie das gebrauchen sollten. Und er hat es verteilt nach den Fähigkeiten seiner Diener. Und das finde ich echt cool. Er hat darauf geachtet, dass er keinen seiner Diener überfordert hat. Er gab jedem so viel, wie er aufgrund seiner Fähigkeiten und Begabungen bewältigen konnte. Das merken wir doch auch in Betrieben. Es gibt Mitarbeiter, die können ganz viel bewältigen. Und dann gibt es Mitarbeiter, die sind weniger belastbar. Und so verteilen wir hoffentlich auch in unseren Betrieben die Arbeit. Und deshalb geht es in diesem Gleichnis auch nicht um Gerechtigkeit in dem Sinn, dass jeder gleich behandelt wird. Denn wenn jeder gleich viel bekommen hätte, würde das dazu führen, dass der eine überfordert wäre, weil er gar nicht die Gabe und die Fähigkeit hat, und der andere wäre unterfordert werden. Der hätte gesagt, ja, was soll ich mit einem Beutel Gold machen? Ich habe es doch besser drauf, ich kann doch viel mehr. Und der, wo 5 gekriegt hätte und hat nicht die Fähigkeit und Begaben, gesagt, was soll ich jetzt mit diesen vielen Beuteln machen? Ich kann eh nur eine tragen. Und das wäre eigentlich unfair, wenn der Herr ungeachtet ihrer Fähigkeiten jedem das Gleiche anvertraut hätte. Die einen wären von Beginn an zum Scheitern verurteilt gewesen. Und wir wissen, je mehr man bekommt, desto größer wird die Verantwortung. Die Erwartungen an den, der 5 Beutel Gold bekam, sind wesentlich höher als an den, der nur eines bekam. In Lukas 12, Vers 48 sagt Jesus Folgendes. Von den Menschen jedoch, denen viel anvertraut wurde, wird viel verlangt. Und von denjenigen, denen noch mehr anvertraut wurde, wird auch noch viel mehr verlangt werden. Und ich finde, Gott ist da fair und ich finde, es ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir es mit einem fairen Gott zu tun haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich muss mich nicht mit anderen Christen messen. Die fähiger, die begabter sind als ich. Seht, wenn die Simona ihrem Sohn Silvano ein Stück Papier gibt und er zeichnet auf dem Papier, wie wird sie es bewerten? Sie wird es doch bewerten im Verhältnis zu dem, was die Fähigkeiten von ihrem Kind ist oder der Elias bei Sabrina und Robert. Wenn der mal 10, 12 ist und ist begabt im Malen, wird er eine andere Zeichnung machen, wie jetzt als ein Kind, das ein paar Monate oder ein Jahr oder 2 Jahre alt ist. Auch wir verwenden noch keinen absoluten Maßstab. Wenn der Stefan im Betrieb eine maßstabgetreue Zeichnung machen muss und er würde nur ein bisschen kriegseln und auf die Ebene vom Einjährigen stellen, würde sein Chef sagen, hey Stefan, was ist los mit dir? Das geht doch gar nicht. Von ihm kann man verlangen, dass er es richtig kann, weil er es gelernt hat. Und genauso ist doch Gott. Er behandelt uns entsprechend unserer Fähigkeiten. Er verwendet hier keinen absoluten Maßstab und wir auch nicht. Es genügt, wenn ich das tue, zu dem ich die Fähigkeiten und die Kraft habe. Stellt euch vor, ich müsste den Lobpreis leiten. Habe ich die Fähigkeit dazu? Eher nicht. Die Kraft in dem Sinne, dass ich laut singen kann, schon, ja. Aber was wir hier lernen können, diese Diener haben eine faire Ausgangslage. Gott hat ihnen Dinge anvertraut, gemäß ihren Fähigkeiten und ihren Begabungen. Und wie verhalten sich jetzt die Diener? Wir sehen, die verhalten sich unterschiedlich. Zwei klug und der eine nicht so klug. Wir wissen doch, dass alles, was wir bekommen haben, unseren Intellekt, unsere Persönlichkeit, unsere Finanzen, all das haben wir nicht in die Welt mit hineingebracht. Wir sehen das an den Babys. Wie sind die gekommen? Mit nichts. Und wir werden auch nichts wieder mit hinausnehmen. Wir dürfen lernen, wir sind die Besitzer, aber Gott ist der Eigentümer. Das, was du kannst und hast, hat er dir zur Verwaltung gegeben. Er ist der Eigentümer. Und das ist eine Haltung und eine Denke, die wir lernen dürfen. Was wir besitzen, ist uns von Gott anvertraut. Wo hast du denn Erfolg in deinem Leben? Wo hast du die Fähigkeit, Geld zu verdienen? Ist es nicht die Gabe, die Gott dir geschenkt hat? Also mich brauchst du keine technische Zeichnung machen lassen. Ich würde mit dem kein Brot verdienen. Aber der, der es kann, der verdient damit sein Geld. Und das ist die Fähigkeit, die Gott in diese Person, in diesen Menschen gelegt hat. Und wenn uns alles geschenkt ist, geht es doch darum, wie wir das Anvertraute verwalten. Die zwei ersten, die haben verstanden, dass Gott ihnen viel anvertraut hat und dass Gott darauf achtet, wie sie damit umgehen. Und die Frage an uns heute Morgen ist, wie gehe ich mit meinen Fähigkeiten, wie gehe ich mit meinen Gaben um? Wie gehst du mit deinen Fähigkeiten um, wie gehst du mit deiner Zeit um und wie gehst du mit deinem Geld um? Die Frage ist, wie gehst du mit deinem Ehepartner um und den Kindern? Du hast eine Fähigkeit von Gott bekommen. Wir alle, du und ich, wir werden einmal Rechenschaft abgeben dürfen. Wie wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, umgegangen sind. Das haben die zwei Diener, ersten zwei Diener verstanden. Dass nicht allen gleich viel gegeben wird und das auch nicht unfair von Gott ist. Wenn Gott viel anvertraut ist, von dem erwartet Gott auch mehr. Und wer mehr bekommt, hat auch nichts damit zu tun, dass Gott einen mehr lieben würde wie den anderen. Wir sind vor Gott alle gleich viel wert. Wenn du mal vor Gott stehst, wird Gott dich nicht bewerten, dass sich bei dir weniger bekehrt haben wie beim Wilfried der Evangelist, sondern er wird dich bewerten, ob du das, was er in dein Herz gelegt hat, ob du mit dem treu umgegangen bist. Er wird das bewerten, wie du für den Wilfried zum Beispiel gebetet hast. Damit sich Menschen bekehren, damit Menschen zum Glauben kommen. Also nicht, dass einer denkt, wenn ich halt mehr Begabungen hätte, mehr Fähigkeiten hätte, mehr Talente, dann wäre ich auch besser drauf. Aber Gott liebt mich, glaube gar nicht so. Kennt ihr das Denken auch? So, ja, der wird halt immer gesegnet. Bei dem geht es immer bergauf. Der hat nie Schwierigkeiten. Der ist immer super drauf. Vor Gott ist unser Wert gleich. Aber wir haben unterschiedlich viel anvertraut bekommen. Und diese Knechte, die ersten beiden, haben ihrem Herrn mit Freuden gezeigt, was sie mit ihrem Anvertrauten gemacht haben. Und sie haben ihren Herrn als guten Herrn erkannt. Und es hat ihnen Freude gemacht, mit dem, was er ihnen anvertraut hat, was Gutes zu machen. Ganz unterschiedliche Aussagen. Der Dritte sagt, du bist böse, Herr. Und weil die ersten beiden ihren Herrn geschätzt haben, war es ihnen auch wichtig, mit dem, was Gott ihnen, was ihr Herr ihnen anvertraut hat, richtig umzugehen. Und das ist auch mein Anliegen. Ich möchte das, was Gott mir in mein Leben hineingelegt hat, mit dem möchte ich richtig umgehen, weil Gott mich liebt, weil Gott mich schätzt, weil er mir Wert gegeben hat, weil es hervorragend ist, ihm nachzufolgen. Und sie halten den Lob. Die Frage ist nun, wie werde ich jetzt ein guter Verwalter? Was kann ich denn für mich aus dieser Geschichte rausnehmen? Gott möchte auch heute Morgen dein und mein Herz wieder ganz neu verändern. Bevor uns Gott etwas anvertrauen kann, brauchen wir oft eine Veränderung, wie wir umgehen mit Besitz, Geld, Finanzen, Gabe, Fähigkeiten. Und ich möchte einige Dinge dazu aufzeigen. Es geht mir heute Morgen um 5 Fehlhaltungen. Und ich benutze heute mal das ganz unmoderne Wort, das ganz uncoole, das man überhaupt fast in der Gemeinde nicht mehr sagen darf, das Wort Sünde. Aber Sünde bedeutet ja, ich verfehle mein Ziel. Und der Wilfried hat es in einer seiner letzten Predigten gut erklärt. Ich möchte da nochmal auf die Predigt hinweisen. Kompromisslos leben ohne Sünde, kannst du nachhören. Aber ich möchte 5 Fehlhaltungen mal aufzeigen, die es hindern, dass wir frei leben, wie Gott es eigentlich möchte. Vom dritten Diener können wir lernen, eine Fehlhaltung ist nichts zu tun und Faulheit. Das war das Problem vom ersten Diener in unserer Geschichte, der nur diesen einen Beutel bekommen hat. Er blieb passiv auf das, was Gott ihm anvertraut hatte. Auch wenn es weniger schien, aber was hätte er mit dem anvertrauten Gut nicht alles machen können? Und die Frage, die sich für uns stellt, was möchte Gott, was möchte mein Herr mit dem, was er mir anvertraut hat? Was mache ich damit? Gott möchte, dass du dir darüber Gedanken machst. Was mache ich mit meinen Gaben und Talenten? Vergrabe ich sie? Oder frage ich Gott, was ich damit machen kann? Der andere Aspekt wäre Verschwendung. Das ist auch eine Sünde, Zielverfehlung. Wir kennen vielleicht, die sich in der Bibel auskennen, die Geschichte von diesem reichen Bauern, der sich Gedanken gemacht hat, wie er sein Reichtum noch mehr vergrößern kann. Könnt ihr nachlesen im Lukas-Evangelium. Der hat nur für seinen eigenen Nutzen gelebt. Sein Denken war, das ist mein Reichtum, das ist mein Geld. Was ich habe, ist dafür da, damit ich es genießen kann. Das Anliegen Gottes war ihm gar nicht wichtig. Er hat vergessen, dass er einmal vor Gott stehen würde und er würde ihn fragen, was hast du mit deinem viele Geld gemacht? Ihr kennt ja den Ausgang der Geschichte. Er hat sich darüber nachgedacht, ob er noch eine Scheune bauen kann, um noch mehr Korn und Geld zu verdienen. Und in der Nacht ist er dann gestorben. Hat vergessen, ich muss mal für das, was ich tue, Rechenschaft abgeben. Ich hoffe, ihr liebt mich nach der Predigt auch noch. Die dritte Fehlhaltung, die ich auch sehe, ist Neid. Ist auch eine Sünde, auch eine Zielverfehlung. Das fängt schon ganz am Anfang in der Geschichte von der Bibel an. Jeder kennt die Geschichte, auch wenn er vielleicht noch nie in der Bibel gelesen hat, die Geschichte von Kain und Abel. Da ging es ja nicht um erster Linie um Geld, sondern der hat einfach seinem Bruder nicht das Lob gegönnt. Er hat seinen Bruder beneidet, dass Gott sein Opfer angenommen hat. Gott vertraut uns Unterschiedliches an. Nochmals, das hat nichts mit unserem Wert zu tun. Aber wie frei bin ich, wie frei bist du von Neid? Freust du dich am Glück und Wohlergehen deines Nächsten? Da fährt doch einer in der Gemeinde so einen VW-Bus, den ich schon immer haben wollte. Da gibt es sogar Leute, die fahren Audis. Und ich fahre nur einen Opel. Mann, den segnet Gott mehr wie mich. Aber freuen wir uns am Glück und Wohlergehen des Nächsten? Gönnst du jemand anderem etwas, was du auch gern haben möchtest? Also Sigmund, ich gönne dir deinen VW-Bus von ganzem Herzen. Ich finde es cool, dass du den hast. Und ich beglückwünsche auch alle Audi-Fahrer und Großautofahrer und wie sie auch alle heißen mögen. Aber bin ich neidisch, ich möchte mal auf die Gemeinde runterbrechen, wenn eine Kleingruppe mehr Teilnehmer hat wie meine, wo ich Leiter bin, bei mir kommen 5 Leute, beim anderen 10. Können die besser Lobpreis machen wie ich? Wie gehe ich damit um, wenn einer zu mir kommt und sagt, hey, wenn die Jungen predigen, ist es viel besser, wie wenn du predigst? Kann ich damit umgehen? Sind wir neidisch? Und es gibt ja so viele Aspekte. Den vierten Punkt, eine vierte Fehlhaltung wäre Gier. Das ist auch eine Zielverfehlung. In 2. Mose 20, 17, vielleicht hat jemand in der Schule gut aufgepasst, das gehört zu den 10 Geboten. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren, weder sein Haus, seine Frau, seine Sklavin, sein Rind, sein Esel oder sonst was, was deinem Nächsten gehört. Und dieses Getriebensein nach mehr ist doch oft verbunden mit Betrug und Unfrieden. Gibt es auch eine ganz spannende Geschichte in der Bibel. Im Alten Testament gab es Propheten und die hatten auch immer, ich sag mal, einen Knecht oder einen Diener. Und jetzt war ja so, dass Israel oft bedroht war von Feinden und einer dieser Feinde waren Syrer. Und die haben ein israelitisches Mädchen gefangen genommen und der Hauptmann, also der Feldführer von diesem König aus Syrien, der hatte Aussatz bekommen. Wenn jemand sich auskennt, der weiß, das war der Nahemann. Und die hat ihm gesagt, in Israel gibt es einen Prophet, der kann dich gesund machen. Und wir kennen ja die Geschichte. Der Prophet kam nicht mal direkt zu ihm, sondern hat über seinen Diener ausrichten lassen, geh in Jordan und bad da mal und dann wirst du gesund werden. Und wir müssen sehen, das waren eigentlich die Besatzer. Und dann wird dieser Hauptmann oder dieser Feldhauptmann ja geheilt. Und dann will natürlich, wie das üblich war, will der den Propheten beschenken. Und der Elias sagt, nein, das will ich nicht. Weil ich möchte, dass du weißt, der Gott Israel ist gnädig und barmherzig. Das darf er erkennen. Der gibt frei. Das wollte Elias mit dem ausdrücken. Und der Diener hat gedacht, der Nahemann, der ist so reich, der hat ganz viel Gold mitgebracht und weiß ich was und da können wir ganz viel machen, eine gute Fete fahren, neue Kleider kaufen, ein Ferienhäuschen für mich und den Elias bauen. Ist meine Übertragung, steht nicht im Wort Gottes, nicht, dass das jemand so. Ich gehe dem nach, der soll was von seiner Kohle rüberrücken. Was war die Folge? Sein Herr, der Elias, der Prophet, fand es ganz dumm. Und er hat ihm gesagt, den Aussatz, den der Nahemann gehabt hat, wirst du ein Leben lang haben. Und das finde ich jetzt echt krass. Weil damals bedeutet es, abgesiedelt in der Einsamkeit zu leben. Aber wir sehen, zu was Gier treiben kann, wenn ich etwas anderem nicht gönne. Ich hoffe, dass sich jetzt den Schwaben unter uns nicht zu nahe dreht. Fünfte Fehlhaltung ist Geiz. Ist auch eine Sünde. Geizig zu sein bedeutet, knausrig zu sein mit sich und anderen. Das ist so eine Gefangenschaft vom Herzen. Der Zwilling vom Geiz ist Sparsamkeit. Wir sagen, wir sind sparsam. Damit verstecken wir aber vielleicht unseren Geiz. Sparsamkeit bedeutet, das Beste aus wenig zu machen. Geiz ist die Sünde, nicht frei oder berechnen zu geben. Herr Stefan, ich gebe dir 1 Euro und denke, hoffentlich gibt er mir 2 zurück. Das wäre berechnet, das wäre Geiz. Und im Gegensatz dazu stehen ja die Worte von Jesus. Geben ist seliger als nehmen. Paulus sagt in 1. Timotheus 6, die Verse 10 bis 11, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Ich möchte euch einfach ermutigen, gib die Liebe zum Geld auf, die knechte dich. Dahinter ist oft so eine Sünde verborgen, die Menschen etwas im Verborgenen tun lässt. Es kommt aber an die Öffentlichkeit. Und Jesus möchte uns ja frei machen, wenn wir unsere Sünde bekennen. Wir wissen, dass Gott es dem Aufrichtigen gelingen lässt. Wir werden frei, wenn wir Dinge beim Namen nennen und sie zu Gott bringen. Das sind so 5 Beispiele von Fehlhaltungen, die man im Leben mit sich tragen kann. Ich möchte euch ermutigen, gib sie Jesus. Die Frage ist doch, wie kann ich ein guter Verwalter werden? Das ist ja auch eine spannende Frage. Und das denken viele jetzt, Herr Schönpastor, jetzt komme ich endlich zum Punkt. Das sind so ganz banale Haltungen, die wir haben können. Treue. Lerne, im Kleinen treu zu sein. In der Gemeinde Gottes ist es so, da bist du nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, aber vom Blumengießer zum Pastor. Falls dir deine Eltern nicht geholfen haben, treu zu sein, es ist nie zu spät, im Kleinen treu zu werden, zu lernen. Das bedeutet, wir bezahlen unsere Rechnungen pünktlich. Ich weiß, viele warten auf die letzte Mahnung, denken, kommt nichts mehr. Treu im Kleinen zu sein bedeutet, halte dein Wort. Treu im Kleinen zu sein heißt, betrüge nicht. Sei ehrlich, sei zuverlässig. Und mit jedem bestandenen Test festigt sich dein Charakter. Ein weiterer Punkt ist Tüchtigkeit. In Sprüche 10, Vers 4, ich hoffe, dass sich da niemand angesprochen wird. Faule Menschen werden schnell arm, fleißige Menschen jedoch werden reich. Das bedeutet, wir dürfen außen der Ruhe und Frieden mit Gott und für Gott leben. Ihn um Kraft bitte, Dinge zu tun und nach seinem Wille zu leben. Und vielleicht, denen es nicht so leicht fällt, mit ihren Finanzen gut umzugehen, mach einfach einen Finanzplan. Nicht, dass es uns so geht, dass wir am Schluss überlegen, was könnte ich eigentlich noch Gott geben mit meinem Geld. Wenn man so mit Gott umgeht, warum sollte Gott mit uns anders umgehen? Stell Gott auch in den finanziellen Dingen an erste Stelle. Frag doch Gott, ist so in Ordnung, wie ich mit meinem Geld haushalte? Sprich mit Gott drüber, bis du Frieden hast. Und vertraue Gott alles Finanzielle in deinem Leben. Ich könnte jetzt viele Menschen hier in der Gemeinde fragen, aber Gott ist treu, der hilft uns, wenn wir zu ihm treu sind. Zahl Schulden zurück. Mach für Luxusgüter keine Schulden. Also ich werde jetzt nicht auf die Bank gehen und ich würde sagen, ich brauche, weiß ich, die Summe X, damit ich so einen coolen Bus fahren kann wie der Sigmund. Das macht keinen Sinn. Da würde Moritz sagen, Pastor, du hast irgendwas nicht verstanden. Spreche Ausgaben mit Gott und wenn es nicht kannst, hol dir Rat. Wir haben Fachleute hier in der Gemeinde, die können dir helfen. Und spare für realistische Ziele. Und häng dein Herz nicht an Dinge der Welt. Ich möchte zum Schluss kommen. Es ist doch gut, dass unser Gott jeden Menschen als ein Original versteht. Er erwartet von niemand etwas, was wir nicht bewältigen können. Und deshalb ist auch nicht nötig, dass wir uns ständig mit anderen vergleichen und messen. Wenn Gott dich anders gewollt hätte, hätte er dich anders gemacht. So ist. Vor ein paar Jahren habe ich die Wahrheit mal gehört. Ich habe lange gebraucht, bis ich sie verstanden habe. Aber sie ist so treffend. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht an meinem Charakter arbeiten muss. Aber Gott hat mich so gewollt, wie ich bin. Und das ist super. Wir dürfen uns konzentrieren auf das, was wir erkannt haben und auch dementsprechend leben. Und dann werden wir auch in der Erkenntnis wachsen und wir werden reife Christen werden, wenn wir entsprechende Erkenntnis leben, die uns geschenkt ist. Wenn wir das leben, werden wir auch immer reich an Erkenntnis. So ist das Prinzip von Jesus zu verhindern, das er in dieser Geschichte aufzeigt. In Matthäus 25, 29 steht ja, denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Aber wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und jetzt möchte ich uns Älteren noch ansprechen. Ich bin ja auch schon über 60, ich darf das. Wenn das ein 20-Jähriger sagen würde, würde es sich ein bisschen komisch anfühlen. Aber je älter wir werden, desto mehr sollten wir an die Ewigkeit denken. Wir können uns doch gar nicht vorstellen, was auf uns wartet. Wir unterschätzen den Reichtum und Möglichkeiten, die Gott für uns bereitet haben, die ihn lieben. Und dann darf ich euch noch was vorhalten. Das größte Geschenk, das Gott uns gibt oder gegeben hat, wisst ihr, wer das ist? Es hat einen Namen. Und das ist Jesus. Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist doch das größte Geschenk, wenn du und ich Jesus haben. Und ich Die meisten von uns kennen den Vers. Aber er, auch wenn er uns altbekannt ist, er drückt doch so viel aus. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und was gibt es Größeres, wie das ewige Leben zu haben? Mal bei Gott zu sein. Für mich ist das ein großartiges Geschenk, dass ich Jesus kennen darf, dass ich weiß, dass er mich liebt, dass er weiß, dass er meine Sünde vergeben hat, dass ich mit meiner Schuld zu ihm kommen darf, dass wenn ich versagt habe, dass ich zu ihm kommen darf, dass er mit mir durchs Leben geht, dass er versprochen hat, dass er alle Tage bei mir sein wird bis ans Ende der Welt. Ist das nicht ein großartiges Geschenk? Und ich habe mich dann echt gefragt, bin ich da überhaupt noch dankbar? Oder ist das schon selbstverständlich? Ja, Jesus, du weißt ja, ich gehe ja über 40 Jahre schon mit dir, bin ich schon unterwegs? Nein, ich möchte diese Dankbarkeit mir immer bewahren und wissen, wie großartig das Geschenk ist, das Gott mir geschenkt hat. Und wer diesen Jesus noch nicht hat, ich möchte euch recht herzlich einladen, Jesus in ihr Leben zu nehmen. Das ist das größte Geschenk, das ich Ihnen heute Morgen, das ich uns heute Morgen anbieten kann. Und wenn du dich entdeckt hast, hey, ich habe da Fähigkeiten, ich habe da Begabungen, aber ich setze sie noch nicht ein, so wie Gott es haben möchte, dann mach doch heute Morgen einen Bund und sag, Herr, das sind meine Gaben und ich möchte ab jetzt mit meiner Gabe für dich leben. Und wenn du sagst, ja, ich habe doch keine Gabe, dann können wir dir helfen. Jeder von uns, sagt das Wort Gottes, hat eine Gabe. Wir helfen dir, sie zu entdecken, damit du sie für Gott einsetzen kannst. Aber ich finde es großartig, dieses Vorrecht, das Gott uns gibt, dass wir mit ihm zusammenarbeiten dürfen, mit ihm zusammenleben dürfen. Wir dürfen gerne aufstehen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns Gabe und Fähigkeiten anvertraut hast. Danke, Jesus, dass wir dir so viel wert sind, dass du uns das zutraust, dass wir mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Talenten, mit den Finanzen, mit dem, was wir gut können, Herr, dass du die uns anvertraut hast, damit wir für dich leben und arbeiten dürfen. Ich danke dir, dass wir aber heute Morgen auch wissen dürfen, dass wir die Dinge, die ungut in unserem Leben sind, dass wir sie dir abgeben dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns hilfst, treue Diener zu sein. Herr, dass wir dir treu sind, auch in den kleinen Dingen. Auch wenn uns niemand sieht, wenn wir allein zu Hause sind, Herr, möchte man dir treu sein. Ich möchte auch die kleinen Dinge in unserem Leben in Treue halten. Ich danke dir, dass du uns tüchtig gemacht hast. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und dass du uns deinen Sohn gegeben hast, damit wir für Zeit und Ewigkeit mit dir leben dürfen. Ich danke dir für dieses großartige Geschenk. Und ich danke dir, dass du jeden heute Morgen segnest, der im Gottesdienst ist, dass du dein Wort in ihrem Leben groß machst und dass sie verändert hier herausgehen. Darum möchte ich dich bitten, Jesus. Und Herr, wer dich nicht kennt, wer dich noch nicht in sein Leben eingeladen hat, dass er es heute Morgen festmacht, dass du ab jetzt sein Herr sein darfst. Ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen. Amen. Ich darf noch mal kurz Platz nehmen. Ich habe gerade was gesagt über Geschenke.